Das noch zum Schluss zu den Temperaturgeschichten. Die wärmsten Monate seit 1860 weltweit. Also die wärmsten Monate der letzten 150 Jahre. Das sind unter den ersten 10 sechs Stück aus dem Jahre 2015. Und keins älter als 1998. Ja? Also die 10 wärmsten Monate der letzten 150 Jahre fanden in den letzten 15 Jahren statt. Ist schon, und das ist hier im Bereich von 0,8 bis 0,9 Grad. Wir haben eben gesagt, ein Grad oder ein Kelvin Unterschied kann schon enorme Auswirkungen haben. Allerdings ist das jetzt ja nur pro Monat betrachtet, aber trotzdem kann das schon einiges bedeuten. Ja, gut, Rückgang von Gletschern ist, denke ich, auch bekannt. Ja, das zeige ich nochmal die Klimaerwärmung. Gut, dann kommen wir zum neuen Teil, zum nächsten Teil. Gibt es da zu dem, was wir eben hatten oder bisher hatten, noch Fragen? Ist relativ wenig betroffen, meinst du? Im Vergleich zu Nordamerika, Eurasien? Ja. Ja. Ja, es sind immer noch, ja, also 2 Grad Wechsel sind hier schon auch. Natürlich, das Extrem ist nicht ganz so groß wie auf der Nordhalbkugel, das stimmt. Könnte vielleicht, also das ist jetzt Spekulation von mir, aber es könnte vielleicht damit zusammenhängen, dass die Nordhalbkugel halt viel mehr von Landmasse bedeckt ist als die Südhalbkugel und das Meer halt ein sehr guter Temperaturspeicher ist. Da kommen wir gleich nochmal drauf zurück, quasi. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass eben dadurch, dass das Verhältnis von Land zu Wasser auf der Südhalbkugel viel kleiner ist als auf der Nordhalbkugel, dass da das Wasser also die Meereskapazität einen größeren Dämpfungsfaktor sozusagen hat als auf der Nordhalbkugel. Aber Spekulation von mir. Noch Fragen? Dann machen wir weiter mit regenerativen Energien. Regenerative Energiequellen heißen eben so, ist denke ich auch bekannt, weil sie prinzipiell nicht begrenzt sind, nicht wie fossile Energieträger. Warum ist die Maus da? Dazu zählen zum Beispiel eben Windkraft, Wasserkraft, Solarenergie, Geothermie, Biomasse, aber auch tatsächlich Müll. Müll ist im Prinzip auch eine regenerative Energiequelle. Prinzipiell wird es wahrscheinlich immer Müll geben. Insofern kann man, wenn man den verbrennt, tatsächlich hat ja jede größere Kommune eigentlich ein Heizkraftwerk, in dem Müll verbrannt wird. Also ist tatsächlich üblich. Wie ist das Angebot von regenerativen Energiequellen? Dieser große Kasten, der hier in die Tiefe geht, entspricht der Sonneneinstrahlung auf die Erde, die Leistung, die Sonne auf die Erde projiziert. Das sind 5, 10 hoch 18 Kilowattstunden. 10 hoch 18 Kilowattstunden. Dann haben wir hier vorne noch 4, die Windenergie, Wellen- und Meeresenergie, Biomasse und Wasserkraft. Hier die Windenergie mit 10 hoch 16 Kilowattstunden noch, 10 hoch 15, 10 hoch 15, 10 hoch 13 Kilowattstunden. Diese 4 sind alle letzten Endes Folgen aus der solaren Energieeinspeisung auf die Erde. Deswegen sind sie auch quasi innerhalb dieses großen Würfels drin. Das ist tatsächlich Absicht. All diese Energien, Wind, Welle, Biomasse, Wasserkraft, ziehen ihre Energie wiederum tatsächlich unmittelbar aus der Sonnenenergie. Im Vergleich dazu, der Weltenergieverbrauch liegt hier bei 10 hoch 13 Kilowattstunden. Auch wenn er jetzt schon 20 Jahre her ist, hat sich an der Größenordnung aber nicht allzu viel verändert. Ist die Frage, warum man diesen ganzen Batzen nicht dafür nutzen kann, einfach. Ist tatsächlich nicht ganz so einfach. Werden wir später noch drauf kommen, denke ich. Die Windkraft, fangen wir mit der mal an. Die Sonne strahlt auf die Erde ein. Haben wir eben gesehen, 10 hoch, was habe ich gesagt? 18 Kilowattstunden. Das führt zu verschiedenen Effekten. Es führt zu Verdunstung an der Meeresoberfläche. Wasser verdunstet, Wolken entstehen. Es ist Konvektion, Druckdifferenzen. Und über die Druckdifferenzen entsteht dann letzten Endes Wind. Dieser Wind muss dann wiederum in Rotationsenergie umgewandelt werden, damit wir dann letztlich elektrische Energie daraus gewinnen können. Und dieser Prozess ist natürlich äußerst verlustbehaftet. Das heißt, wir können nicht aus diesen 10 hoch 18 Kilowattstunden Sonnenenergie mal schwuppdiwupp 10 hoch 18 oder 10 hoch 17 Kilowattstunden elektrische Energie gewinnen. Da gibt es leider einige Verluste in diesem Kreislauf. Das gucken wir uns gleich nochmal an. Windkraft ist seit 2000 Jahren ungefähr in Vorderasien und in China weit verbreitet. Seit ca. 800 Jahren auch in Europa. Zur Hochzeit im Jahre um 1750 rum gab es etwa 200.000 Windmühlen in Europa. Die meisten sahen so oder so ähnlich aus. In erster Linie wurden die genutzt, um zu mahlen, Getreide zu mahlen oder um Lasten zu heben letzten Endes. Zum Beispiel auch als Wasser, zum Wasser, als Wasserhebewerke für die Bewässerung von landwirtschaftlichen Flächen oder eben ähnliches. 200.000 Windmühlen um 1750, dann wurden es über viele Jahre reichlich weniger, bis wir jetzt seit einigen Jahren wieder Windenergie nutzbar machen. Allerdings sehen unsere heutigen Windmühlen anders aus als diese, nämlich eher so. Windkraft wird hier ist diese Windräder um 1800 und die heute bekannten bei uns unterscheiden sich optisch sehr, nicht nur optisch. Das hier sind sogenannte Langsamläufer oder auch Widerstandsläufer. Die funktionieren dadurch, dass sie dem Wind einen Widerstand bieten und der Wind sie quasi durch seinen Winddruck in die Rotationsbewegung zwingt, während die sogenannten Schnellläufer, Auftriebsläufer auch genannt werden und eben nach dem Prinzip funktionieren wie Flugzeuge letzten Endes. Im Prinzip sind das drei Tragflächen und dadurch, dass der Wind, entsprechend geformt sind und der Wind um sie herum strömt, sorgen sie in eine Richtung für eine Auftriebskraft des jeweiligen Rotorblattes und diese Auftriebskraft sorgt dann letzten Endes dafür, dass der gesamte Rotor sich dreht und die Windenergie in elektrische umgewandelt werden kann. Im Vergleich gucken wir uns auch gleich nochmal an. Hier ist eine Leistung von 5 Megawatt hingeschrieben. Das ist so ungefähr das, was heute mit diesen Windkraftanlagen möglich ist zu erzeugen. Wobei diese Zahl eine theoretische Größe ist. Das ist die maximale, also inzwischen sind es wahrscheinlich schon mehr als 5 Megawatt, aber diese Angaben, egal welche Zahl jetzt nun da steht, sind immer die theoretische Werte, die maximal mögliche Leistung, die so ein Windrad erzeugen kann. Und zwar eben unter optimalen Bedingungen, dass es dauerhaft die optimale Windgeschwindigkeit hat. Dann ist es nicht so, dass je schneller der Wind ist, desto größer die Energieausbeute. Das gucken wir uns auch gleich noch an. Da gibt es eben einen Optimalwert. Gucken wir uns erstmal die Windgeschwindigkeiten an. Bevor Skala, ist bestimmt auch schon mal gehört worden, ist 13-teilig. Da gibt es eine Bezeichnung zu und eben die entsprechenden Windgeschwindigkeiten. Ein Orkan hat dann über 32 Meter pro Sekunde. Beim Sturm sind wir ungefähr bei 100 km/h, also 100 Kilometer pro Stunde, sind ungefähr 22 Meter pro Sekunde, glaube ich. Und hier sieht man den Energiegehalt in diesem Wind. Wenn man sich einen Block Wind sozusagen vorstellt, deswegen hier Quadratmeter im Querschnitt, ob der nun rechteckig, rund ist, wie auch immer, aber ein Windblock mit einem Querschnitt von einem Quadratmeter hat eine entsprechende einen entsprechenden Energiegehalt. Und man sieht ganz gut, dass der im Vergleich zur Windgeschwindigkeit nicht linear ist. Also tatsächlich ist der, ist der Energiegehalt zwar abhängig von der Windgeschwindigkeit, aber eben nicht linear. Wie wir später sehen werden, ist das tatsächlich mit der dritten Potenz, geht das mit der dritten Potenz ein, die Windgeschwindigkeit. So, wie entsteht Wind? Wind ist Ausgleichsströmung zwischen unterschiedlichen Druckgebieten. Wie entstehen diese? Da gibt es eben zeitliche Variationen und da ist insbesondere wieder die Sonne schuld dran. Das führt zu verschiedenen Temperatur-, Dichte- und Druckunterschieden in der Atmosphäre und dementsprechend zu den bekannten Hoch- und Tiefdruckgebieten, die dann eben globaler sind. Und wenn wir jetzt auf der einen Seite einen hohen, auf der anderen Seite einen niedrigen Druck haben, will die Natur eben den Ausgleich schaffen und dann dementsprechend strömt die Luft vom Hochdruck zum Tiefdruck und strömende Luft ist nichts anderes als Wind. Tendenziell strömt kalte Polarluft in erdnahen Schichten zum Äquator und am Äquator sich erwärmende Luft steigt auf und weht dann in höheren Schichten zurück zu den Polarregionen. Das ist prinzipiell sogar ein relativ stationärer Prozess, wäre da nicht die Erdrotation. Da kommen wir gleich noch zu. Hier ist es nochmal schematisch aufgestellt. Wir haben ein Gebiet mit tiefem Luftdruck, dort erwärmt sich die Luft, steigt auf. Hier ist dann wird der Luftdruck dann höher, strömt dann hier wieder zum tieferen Luftdruck. Hier kühlt er sich ab, sinkt dadurch. Dann haben wir hier wieder das Hochdruckgebiet, wo es dann wieder rückwärts strömt sozusagen. Rechts steht es nochmal. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Ohne Erdrotation wäre das ein relativ stationärer Prozess. Allerdings durch die Erdrotation kommt die Corioliskraft dazu. So kann man sie schreiben. Die Corioliskraft ist senkrecht zur Rotation der Erde sowie zur Windgeschwindigkeit. Das heißt, ein Luftpartikel, was hier aufsteigt, erfährt eine Corioliskraft, sodass die Nettogeschwindigkeit oder der Nettoweg, die Nettogeschwindigkeit, eben zu einer Ablenkung des Windes führt. Wir haben hier unten das Hochdruckgebiet, hier oben das Tiefdruckgebiet. Ohne Corioliskraft würde das einfach hier hochströmen, aber eben durch die Corioliskraft wird es hier abgelenkt und irgendwann kommt es halt zu einem Ausgleich, dass sich Corioliskraft und eben die Gradientenkraft, die sich aus dem Druckunterschied ergibt, genau aufheben und wir haben dann eine tatsächlich parallel dazu verlaufende Windrichtung. So sieht das dann theoretisch aus. Auf der Nordhalbkugel, auf der Südhalbkugel sieht das andersrum aus, dreht sich genau andersrum. Das ist global jetzt gewesen. Global wird eben an dem Äquator die Luft erwärmt, strömt hoch, an der Polarregion kühlt sie sich wieder ab, dass sie unten an erdnah dann der Wind runterweht. Dazu gibt es aber natürlich auch noch lokale Luftzirkulation oder lokale Einflüsse. Insbesondere, wer schon mal Zeit am Meer verbracht hat, hat das vielleicht schon erlebt. Tagsüber strömt die Luft tendenziell vom Meer aufs Land, erdnah und in Höhe dann wieder zurück. Wenn sich nachts die Windrichtung genau dreht, da strömt die Luft dann vom Land aufs Meer hinaus. Woran liegt das? Hat jemand eine Idee? Dass sich da ein Tag-Nacht-Unterschied ergibt? Genau.
Und das führt halt dazu, dass dort dann die Luft aufsteigt und ich
genau. Ein genau. Druckgebiet habe. Genau. Das Land wärmt sich viel schneller auf, wenn morgens die Sonne aufgeht. Dementsprechend ist hier die Luft oben drüber wärmer. im Gegensatz zum Meer, welche sich nicht so schnell aufwärmt, weil es eine höhere, deutlich höhere Wärmekapazität besitzt. Dementsprechend weht der Wind in diese Richtung vom Meer zum Land, während nachts das Land eben auch viel schneller abkühlt und das Meer dann eben mehr Wärme, noch mehr Wärme gespeichert hat und dementsprechend der Druckunterschied andersrum ist, sodass dann der Wind nachts andersrum weht, tendenziell. Natürlich kommen dann auch wieder andere Einflüsse, die das temporär beeinflussen. Aber prinzipiell kann man das tatsächlich sehr gut beobachten in Küstennähe. So, dann ist die Windgeschwindigkeit natürlich auch höhenabhängig. Ist hier mal aufgetragen. Was ist hier aufgetragen? Der Windgeschwindigkeit, ja. Rauigkeit, der Begriff Rauigkeit besagt, wie viele und wie große Objekte sozusagen auf einer Oberfläche sind. Das heißt, eine Rauigkeit von 0 wäre ein absolut glatter Boden, wie hier zum Beispiel. Haben wir in der Natur natürlich nicht. Fängt an mit Bäumen und Häusern, aber natürlich dann in größeren Dimensionen auch Berge. Hier ist eine mittlere Rauigkeit angenommen, die ist irgendwie gebildet, fragt mich nicht. Und achso, genau, hier ist das Geschwindigkeitsverhältnis angegeben von dem Wind in der Höhe von 10 Metern zum Wind in Höhe von bis zu 300 Metern. Und das Verhältnis der Windgeschwindigkeiten ist dann, je höher man geht halt, wird dann auch größer. Das heißt theoretisch, je höher ich meine Windkraftanlage baue, desto mehr Wind strömt da durch. Aber es sind halt zwei Punkte, die da eine Rolle spielen. Das eine ist wieder die Wirtschaftlichkeit, dass es irgendwo den Aufwand nicht lohnt, so hoch zu bauen. Und das andere ist, dass eben, wie ich auch schon gesagt habe, nicht automatisch je schneller der Wind ist, desto größer die Energieausbeute. Und das gucken wir uns gleich noch an. Umwandlung der Windenergie. Genau. Wenn wir jetzt mit V1 die Geschwindigkeit der Luft vor einer Windkraftanlage bezeichnen und mit V2 die Luft nach der Windkraftanlage. Nur so können wir ja Energie rausziehen. Wenn die Luft hinterher genauso schnell wäre wie vorher, dann hätte unsere Anlage überhaupt keine Energie gewonnen. Jetzt gucken wir mal, das klappt. Das machen wir jetzt mal an der Tafel gerade. So, wenn wir uns jetzt das betrachten, die Energie, die Windkraftanlage aufnimmt, Delta E, entspricht genau der Differenz der kinetischen Energie des Windes vor und nach der Windkraftanlage. Das heißt, wir haben sowas wie 1/2 m und dann eben die Differenz der Geschwindigkeiten V1² minus V2². Ja? Das ist die Energie, die wir aus der Windkraftanlage, die unsere Windkraftanlage aufnehmen kann. Unabhängig davon, wie groß diese Geschwindigkeiten jetzt erstmal sind. Jetzt können wir die Masse des Windes ausdrücken als Querschnittsfläche. Ich glaube da, ja. Hier, genau. Wir gucken uns die Folie vorher nochmal an. Da sieht man es nochmal. Wir haben hier in der Mitte den Windrotor. Hier kommt der Wind mit der Geschwindigkeit V1 und dem Druck P1 an, strömt durch das Windrad und hat hinterher eine Geschwindigkeit V2 und einen Druck P2. Und wir nehmen jetzt einfach, war hier ein Bild? Nee. Eigentlich sollte ein Bild sein. Naja. Wir nehmen einen Zylinder an. Also wir nehmen einen Zylinder Luft sozusagen, der eben den Durchmesser hat von eben diesem Rotor. Genau. Und beziehungsweise eigentlich ist der tatsächliche Querschnitt egal für diese Berechnung, weil der fällt nachher raus, werden wir sehen. Aber wir nehmen einfach ein Luftelement an. Ja? Das kann beliebig aussehen sogar. hat eine Querschnittsfläche und hat eine Länge. Und die strömt eben dann durch diesen Rotor durch und hat dann am Ende eine andere, eine neue Geschwindigkeit. Und im Zweifel eine andere Ausdehnung, aber eigentlich nicht. Hier ist der Druck nochmal aufgetragen. In dem Moment, wo die Luft auf den Rotor zufliegt, nimmt der Druck erstmal an, weil ja der Rotor erstmal im Weg ist. Dementsprechend drückt die Luft auf den Rotor, deswegen steigt der Druck an. Im Rotor nimmt der Druck dann linear ab, weil eben der Rotor ja Energie dem Wind entzieht. Und dann gleicht sich hinterm Rotor der Druck wieder irgendwann dem allgemeinen Luftdruck im Unendlichen sozusagen an. Und die Geschwindigkeit haben wir ja auch nochmal aufgetragen. Die Geschwindigkeit vorher, die Geschwindigkeit hinterher. Und im Rotor selbst haben wir halt eine mittlere Geschwindigkeit. Hier ist nochmal aufgeschrieben, dass man das zur Berechnung dessen davon ausgeht oder da annimmt, dass der Wind eine inkompressible Flüssigkeit ist. Jetzt kann man natürlich sagen, Gase sind auch eigentlich nicht wirklich inkompressibel. Allerdings ist das in diesem Fall tatsächlich eine gute Näherung, weil der Druckunterschied vorher und hinterher so gering ist, dass diese Annahme durchaus gerechtfertigt ist. So, und dann gucken wir uns nämlich die Kontinuitätsgleichung an. Was steht hier? Genau, die Dichte bleibt konstant. Und dann haben wir die Geschwindigkeit und die Querschnittsfläche vorm Rotor, im Rotor und hinterm Rotor. Und das Produkt jeweils ist dasselbe. Das ist die Annahme, die wir reinstecken. Dass diese Kontinuitätsgleichung, die sich aus der Annahme, dass eine inkompressible Flüssigkeit ist, eben ergibt. Es zeigt sich aber, dass diese Annahme auch berechtigt ist. Klärt das die Frage jetzt gerade? Gut. Also, jetzt wollte ich das an der Tafel weitermachen. So. Genau, die Masse dieses Luftblocks können wir jetzt eben annehmen als Querschnittsfläche mal Ausdehnung mal eben die Dichte. Und dann haben wir noch V1 Quadrat minus V2 Quadrat. Statt der Länge z oder die Länge z können wir eben auch ausdrücken als Geschwindigkeit des Windes mal Zeit, die dieser Wind braucht, um diese Strecke zurückzulegen. Also einfach v Wind mal Delta t und es bleibt noch Rho V1 Quadrat V2 minus V2 Quadrat. So, ja. Was wir dann machen, die Windgeschwindigkeit ist genau, damit ist die Windgeschwindigkeit im Rotor gemeint. Und die Windgeschwindigkeit im Rotor ist genau der Mittelwert unserer beiden Geschwindigkeiten vor und hinterm Rotor. Das heißt, man kann das auch einfach einsetzen. Plus V2 halbe dt Rho. Also ich habe es nicht gesagt, ihr macht sowieso keiner, schreibt keiner mit, es ist auch in den Folien nachher drin. Ne? Gut. Das kann man einfach einsetzen. Ne? Und dann kann man die Leistung bestimmen, die diese Energieinhalt uns bietet. Die Leistung ist einfach dE nach dt. So, das heißt, unser dt fällt einfach raus. Und was übrig bleibt, ist die Leistung unserer Windkraftanlage. 1/2 mal die Querschnittsfläche mal die Dichte. Genau. Dann haben wir die mittlere Geschwindigkeit das Delta T fällt eben raus. Und dann haben wir noch das Quadrat, ne? Genau, die Klammer. Ja. So, das ist die Leistung, die unsere Windkraftanlage aufnehmen kann. Die Leistung, die im Wind steckt, kann man auch bestimmen. Das ist Rho mal A mal V1 hoch 3 halbe. Hier steckt das, das V hoch 3 drin, was ich vorhin gesagt habe, dass die Leistung im Wind halt mit der dritten Potenz der Windgeschwindigkeit eingeht. Das ergibt sich einfach aus der kinetischen Energie. Kann man auch wieder 1/2 mv² machen. Wenn man dann für m wiederum das einsetzt, beziehungsweise ein weiter das hier einsetzt, dann kommt man auf das wieder. So, das ist also die Leistung, die unsere Windkraftanlage aufnimmt, die Leistung, die im Wind steckt. Jetzt können wir einen Wirkungsgrad bilden. Der Wirkungsgrad ist eben genau die Leistung unserer Anlage durch die Leistung, die im Wind steckt. Da kommt dann, ja gut, kann man jetzt einsetzen. Was sich rauskürzt, ist dann das Rho mal A durch 2. Was übrig bleibt, sind diese beiden Klammern und das V1 hoch 3. Richtig? Richtig? Ja. Achso, und die zwei bleiben natürlich stehen. So. Das kann man jetzt natürlich ausmultiplizieren. Und dann kann man, überlegen, wann wird dieser Wirkungsgrad maximal? Also für welche Windgeschwindigkeit hinter der Windkraftanlage wird der Wirkungsgrad maximal? Dazu bilden wir also einfach die Ableitung nach V2. Dann kommt sowas raus wie minus 2 V1 V2 plus V1 Quadrat minus 3 V2 Quadrat durch 2 V1 hoch 3. Ja. So, und das, wir wollen den Extremwert wissen, soll also 0 werden. Wenn das 0 werden soll, muss der Zähler 0 werden, das heißt, wir können den Nenner uns sparen. Dann haben wir, können wir den Zähler umstellen in eine quadratische Gleichung. Ist dann V2 Quadrat plus 2 Drittel V1 V2 minus 1 Drittel V1 Quadrat. Genau. Gleich 0. Ja, einfache quadratische Gleichung. Da kann man jetzt sich zwei Geschwindigkeiten für bestimmen. Da kommt dann einmal raus, VA ist gleich minus V1 und VB ist gleich 1 Drittel V1. Das sind jetzt die beiden Lösungen, die rechnerisch rauskommen. Das macht nicht so viel Sinn. Dann würde der Wind einfach wieder zurückströmen vom Rotorblatt. Ja? Das heißt, das ist unsere Lösung quasi. Das heißt, wenn der Wind nach dem Rotor, nach der Windkraftanlage ein Drittel der Geschwindigkeit des Windes vor der Windkraftanlage hat, dann haben wir einen maximalen Wirkungsgrad. So, jetzt können wir das natürlich wieder in unsere Formel für den Wirkungsgrad einsetzen und den Wirkungsgrad tatsächlich bestimmen. Also für V2 gleich ein Drittel V1 einsetzen. Dann kriegen wir einen Wirkungsgrad raus, also Max, von 16/27, das ist ungefähr 0,6. Das ist also der maximal mögliche Wirkungsgrad einer irgendwie gearteten Windkraftanlage. Ungefähr 60%. Tatsächliche Windkraftanlagen sind je nach Bauweise, gibt es da welche, die tatsächlich auch sehr nah an diesen theoretisch maximalen Wert rankommen. Also 50% Wirkungsgrad ist durchaus, durchaus üblich. Das Gesetz hat auch einen Namen, das ist das Betzsche Gesetz, von Albert Betz 1919 formuliert, steht aber auch in den Folien dann nochmal drin. Fragen dazu? Ja? Das ist, ja, das ist der rein theoretisch, also der theoretisch maximale Wirkungsgrad einer irgendwie gearteten Windkraftanlage. Wenn du jetzt eine bestimmte Windkraftanlage betrachtest, dann ist natürlich die Bauweise wieder relevant. Da kommt dann noch ein Faktor dazu, der CW-Wert vor allem und die Schnelllaufzahl. Das gucken wir uns später auch noch an. Heute mal gucken, wie weit wir kommen. Aber wenn man tatsächlich den Wirkungsgrad einer bestimmten Anlage ausrechnen will, genau, dann spielen noch andere Faktoren eine Rolle. Aber dieser Wirkungsgrad ist maximal so 0,6. Also das ist der maximal theoretisch mögliche Wirkungsgrad einer irgendwie gearteten Windkraftanlage. Noch Fragen? Dann machen wir weiter. Genau, hier ist eine. Ja, gut, genau, das sind die Rechnungen dazu. Zack, hier ist das Gesetz von Albert Betz, die 0,6 als maximalen Wirkungsgrad. Jetzt kann man die Kraft bestimmen, die durch diesen Wind auf die Windkraftanlage wirkt. Und zwar, indem man das Ganze als Kraftstoß betrachtet. Das kann man einfach dann, dieses PdT ist gleich wie F mal ds. Das kann man dann nach F umstellen. dT nach ds ist nichts anderes wieder als die Windgeschwindigkeit, dass wir dann die Leistung durch die Windgeschwindigkeit haben. Die Leistung hatten wir vorhin bestimmt. Und dann kommt sowas raus, 1/2 a mal rho mal v Windquadrat. Wenn man jetzt annimmt, eine Windkraftanlage mit einem Durchmesser von 80 Metern, was durchaus üblich ist, eine Windgeschwindigkeit von 20 Metern pro Sekunde, so etwa 70 km/h, ist auch eine realistische, normale Windgeschwindigkeit. Dann haben wir 123 Tonnen Gewichtskraft, die eben senkrecht auf die Windkraftanlage wirkt. Das heißt, diese 123 Tonnen, die da senkrecht wirken, müssen halt unten im Fundament irgendwie abgefangen werden. Deswegen brauchen die Dinger durchaus eine gewisse Masse dann und Größe in der Erde.
80 Meter ist die
Höhe? Nee, 80 Meter ist der Durchmesser der Rotorblätter.
80 Meter?
Ja, also 40 Meter Radius, genau.
Aber die 100 Tonnen sind jetzt schon dafür, dass das Ganze ein Kreis wäre, oder? Also dafür betrachtet, dass die Rotorfläche ein Kreis wäre und keine Rotor.
Gute Frage. Ja.
Also du rechnest ja auch beim Helikopter die Flächenlast auf die überstrichene Fläche mit
den
Blättern.
Ja.
Warum es funktioniert oder was funktioniert.
Das ist richtig, ja. Insofern müsste das tatsächlich tatsächlich die Kraft sein. Ich kann dir aber gerade auch nicht sagen, also kann nicht die tatsächlich logische Begründung dafür geben. Nee, weiß ich nicht, kann ich jetzt nicht sagen. Genau. So, wenn wir uns jetzt den realen Wirkungsgrad eben angucken, dann kommt das nämlich ins Spiel. Diese 0,6, dieser Betzsche Wert, auch CP0 genannt, ist eben der höchstmögliche Wirkungsgrad. In der Realität ist dann der aerodynamische Wirkungsgrad CP oder der Leistungsbeiwert eben ein Faktor, der dann damit reinspielt. CP, ja, aerodynamische Faktoren und die Schnelllaufzahl Lambda sind dafür eben noch entscheidend. Was ist die Schnelllaufzahl? Die Schnelllaufzahl ist einfach das Verhältnis von Rotorgeschwindigkeit beziehungsweise genau genommen die Blattspitzengeschwindigkeit des Rotors zur Windgeschwindigkeit. Blattspitzengeschwindigkeit ist einfach 2 mal Pi mal Radius mal Umlauffrequenz und eben V1 unsere Windgeschwindigkeit. Wenn jetzt Lambda kleiner 3 ist, ist es ein sogenannter Langsamläufer und Lambda größer 5 ein Schnellläufer. Alles, was wir draußen, also momentan sehen wir gar nichts, aber die Windkraftanlagen, die bei uns draußen überall stehen, die typischen mit den 3 Rotorblättern, sind alles Schnellläufer, ausschließlich. Das heißt aber auch, dass wir mindestens eine Schnelllaufzahl von 5 haben. Das heißt, die Blattspitzengeschwindigkeit ist bei einer angenommenen Windgeschwindigkeit von beispielsweise 100 km pro Stunde mindestens 500 km pro Stunde. So schnell drehen sich die Rotorspitzen einer Windkraftanlage. Ich habe es auch nicht geglaubt, aber ich habe es nachgerechnet. Stimmt. Also sind schon enorme Geschwindigkeiten, die da an der Blattspitze herrschen dann. Und wie gesagt, 100 km pro Stunde ist bei Wind eine realistische Windgeschwindigkeit, die durchaus eben auch noch größer werden kann. Beim Orkan nachher. Das ist, genau, die werden dann irgendwann abgeschaltet, wobei das kommt eben auch, also wann sie abgeschaltet werden, hängt eben von der Bauweise auch ab. Ja, aber das stimmt, bei den Geschwindigkeiten werden die nachher abgeschaltet. Das ist richtig, ja, das stimmt. Gut, genau, das haben wir einmal die Langsamläufer oder eben auch Widerstandsläufer und die Schnellläufer, die eben Auftriebsläufer sind. Und das gucken wir uns jetzt auch nochmal genau an. Widerstandsläufer, wenn man sich überlegt, dass der Wind einfach auf eine irgendwie geartete Fläche strömt und diese Fläche sich wiederum mit einer Geschwindigkeit Vs wegbewegt, dann kann man die Kraft ausrechnen, die eben der Wind auf diese Fläche ausübt. Das ist dann hier gezeigt. Also prinzipiell, die Kraft ist 1/2 cv mal rho mal a mal v Quadrat, kommt wieder aus der kinetischen Energie und hier ist halt eben dieser cv-Faktor mit drin. In unserem Fall jetzt ist eben die Geschwindigkeit, die sogenannte Anströmgeschwindigkeit, da wird die Geschwindigkeit der Wand von der Windgeschwindigkeit abgezogen und das entspricht dann der Anströmgeschwindigkeit des Windes. Nachvollziehbar, wenn die Wand sich bewegt, also andersrum, wenn die Wand steht, ist die Windgeschwindigkeit gleich die Anströmgeschwindigkeit. Wenn die Wand jetzt von dem Wind sich wegbewegt, ist natürlich die Nettogeschwindigkeit, die auf der Wand wirkt, geringer. Das heißt, ich muss die Geschwindigkeit der Wand tatsächlich abziehen davon. Auch wenn sie in dieselbe, oder gerade weil sie in dieselbe Richtung wirken. So. Das kann man jetzt, da kann man sich jetzt auch wieder eine Leistung ausrechnen. Kraft mal dz nach dt. Und dann kommt man eben auf eine Kraftformel. Da kann man wieder den Wirkungsgrad ausrechnen. Und das gleiche Spiel wie vorhin treiben. Den maximalen Wirkungsgrad berechnen. Wieder quadratische Gleichung. So, hier kommen jetzt wieder 2 Werte raus. Das eine ist tatsächlich Vs gleich Vw. Das ist wieder die nicht realistische Lösung. Wenn die Wand sich mit der gleichen Geschwindigkeit wie der Wind bewegt, kommt halt gar nichts auf die Wand zu. Ist auch ein Extremwert, ja, ist halt 0. Und das andere ist eben, wenn die Wand, der Gegenstand, sich mit 1/3 der Windgeschwindigkeit bewegt, dann haben wir ein Maximum im Wirkungsgrad und der beträgt in diesem Fall 4/27 mal cw. Und da ist jetzt nämlich genau der Punkt, da steckt das cw dann mit drin und das cw ist eben abhängig von der Bauart des Windrades. Realistische CW-Werte liegen so ja, in der Größenordnung 1, eben drunter, eben drüber. Da sehen wir aber schon, dass das eben deutlich kleiner ist als der theoretische Wirkungsgrad einer irgendwie gearteten Windkraftanlage, den wir vorhin ausgerechnet haben. Der lag bei 16,27. Hier sind wir bei, ja, wenn wir einen CW-Wert von 3 annehmen, sind es auch nur 12,27. Und 3 ist schon ein relativ hoher CW-Wert. Sind wir also schon drunter dann. Ja, hier ist nochmal, der CW-Wert einer unendlich ausgedehnten Platte beträgt 2, was dann einem Wirkungsgrad von 0,3 entspräche. Bei realen Anlagen ist der 1,3, was dann in nur ein Drittel des theoretisch möglichen Wirkungsgrades entspricht. Hier sind nochmal ein paar CW-Werte aufgelistet für eine einfache Platte, Zylinder, eine Kugel, eine Halbkugel. Hier ist dann was Tropfenähnliches. Wenn man hier die Halbkugel hat und hinten den Kegel, sieht man, das ist hier 0,09, das ist der fast kleinste. Hier ist noch der Stromlinienkörper mit 0,055 CW-Wert. Also die haben den kleinsten Windwiderstand. Allerdings ist ja eben, wie wir für den Wirkungsgrad gesehen haben, ein großer Windwiderstand für einen guten Wirkungsgrad notwendig. Das heißt, für einen Widerstandsläufer macht es keinen Sinn, einen Stromlinienkörper zu nehmen, weil der von dem Wind keine Energie aufnehmen kann, keine Energie umsetzen kann. Das Gerät habt ihr bestimmt auch schon mal gesehen, ein sogenanntes Schalenkreuzanemometer, besteht eben aus offenen Halbschalen. Und da können wir uns jetzt überlegen, wenn der Wind von einer Seite kommt, wenn wir die Halbkugel vorne haben und das Ding hinten offen ist, gibt es einen CW-Wert von 0,34. Auf der anderen Seite vorne offen und hinten die Halbkugel, CW-Wert von 1,3. Und diese unterschiedlichen CW-Werte sorgen eben dafür, dass sich das ganze Ding dann in eine Richtung dreht. Und zwar jetzt in diesem Fall so rum. Also hier ist die offene Halbschale und hier ist die Halbkugel nach vorne. Das führt eben zu einer Netto-Drehbewegung dieses Modells. Dementsprechend kann man hier auch wieder die Anströmgeschwindigkeiten bestimmen. Hier ist wieder die Windgeschwindigkeit minus die Geschwindigkeit des Objekts. Hier wird es jetzt addiert, weil die ja aufeinander zubewegen und dementsprechend die Relativgeschwindigkeit größer wird. Und da kann man jetzt wieder das gleiche Spiel treiben, Leistung ausrechnen, Wirkungsgrad ausrechnen. Genau, wenn man mit 1,3 und 0,34 ausgeht, gibt das einen Wirkungsgrad von 0,073. Bei einer Schnelllaufzahl von 0,16. Also 7% ist relativ wenig, deswegen werden die Dinge auch eher nicht zur Energiegewinnung eingesetzt, aber eben für die Messung von Windgeschwindigkeiten beispielsweise. Wobei die Drehgeschwindigkeit eben nicht gleich der Windgeschwindigkeit ist, aber man kann diese Windgeschwindigkeit aus der Drehgeschwindigkeit bestimmen, wenn man eben die CW-Werte der beiden oder die CW-Werte des Objekts kennt. Demgegenüber der Auftriebsläufer ist die Funktion eben ähnlich eines Flugzeugflügels. Der anströmende Wind wird nach oben und unten aufgeteilt, muss oben einen längeren Weg zurücklegen, das heißt, er muss oben schneller vorbeifließen. Was eben nach dem Bernoullischen Gesetz zu einem geringeren Druck führt, das heißt dort, wo der Wind schneller fließt, das gilt auch für Flüssigkeiten übrigens, dort, wo der Wind schneller sein muss, ist der Druck geringer, das heißt auf der anderen Seite ist der Druck größer, das heißt netto haben wir eben eine Auftriebskraft in dem Fall. Die kann man auch hier berechnen. Mit dem Auftriebswert und der Projektionsfläche. Der Frage?
Ja, also warum beschleunigt es denn dann oben nochmal auf der Oberkante?
Weil der Weg länger ist. Nee, das geht, ist ein bisschen komplizierter, aber das würde, also das geht physikalisch nicht. gute Frage, ich müsste jetzt auch überlegen, wie es genau ist. Es würde hinterher was fehlen, wenn das eben, wenn der langsam wäre, dann würde hier was fehlen. Also mit Flüssigkeiten kann man sich das auch praktisch leichter veranschaulichen. Müsste mal gucken, Bernoullisches Gesetz. Das ist eigentlich sogar relativ anschaulich, aber ich habe es jetzt, kriege es gerade auch nicht aus dem Kopf.
Vielleicht sagen, größerer Kurvenradius, höhere Geschwindigkeit.
Ja, aber warum muss es am Ende wieder gleich sein? Ja, irgendwie so, das steckt wahrscheinlich da drin, ja. Weil es kann ja hinterher kein Vakuum entstehen irgendwie. Es muss, also am Ende muss es irgendwie wieder, also die Kontinuität muss ja gewahrt sein. Also es hängt damit irgendwie zusammen, denke ich, ja. Aber genau kriege ich jetzt aus dem Kopf gerade auch nicht hin. Aber es ist tatsächlich eben Fakt und dementsprechend führt die schnellere Strömungsgeschwindigkeit zu einem geringeren Druck als hier unten, sodass wir eine Nettoauftriebskraft haben, die sich eben über Auftriebsbeiwert und Projektionsfläche oder von Auftriebsbeiwert und Projektionsfläche abhängig ist und bestimmt werden kann. Wenn wir uns das bei einer Windkraftanlage ansehen und der Wind jetzt hier senkrecht von vorne auf die Anlage drauf strömt, die Rotoren sich linksrum drehen, kann man, wenn man sich das hier jetzt anguckt, das ist der Querschnitt hier von diesem Rotor. Das heißt, hier kommt der Wind von unten sozusagen. Der Rotor bewegt sich nach links. Das heißt, die Anströmgeschwindigkeit, die Nettoanströmgeschwindigkeit von dem Wind auf den Rotor ist eben dieses VA. Dann haben wir die Querschnittsfläche von dem Rotor in Windrichtung oder die Projektionsfläche des Rotors in Windrichtung. Und das können wir uns hier nochmal genauer angucken. Da gibt es dann viele Vektoren. Was dann genommen wird, ist die Normalkomponente der resultierenden Kraft. Also die resultierende Kraft ergibt sich aus einer gewissen Widerstandskraft. Der Rotor ist ja immer noch der Luft im Weg und dementsprechend gibt es eine gewisse Widerstandskraft. Und die Auftriebskraft, die eben durch die Form des Rotors entsteht. Die resultierende ist die resultierende Kraft und davon guckt man sich die Normalkomponente gegenüber der Rotorebene an. Also das hier ist die Rotorebene, in der die Rotoren halt sich drehen und die dazu senkrechte Komponente der resultierenden Kraft ist dann die entscheidende Kraft, wenn man die Leistung wissen will, die das Kraftwerk oder die das Windkraftanlage ergibt. Dabei ist entscheidend auch noch hier der Winkel, der Anstellwinkel von dem Rotorblatt gegenüber dem Wind. Wenn der zu groß wird, kann man sich auch überlegen, wenn ich den Rotor komplett in den Wind stelle, dreht er sich auch nicht mehr. Das heißt, es gibt auch einen optimalen Anstellwinkel für die Rotorblätter. Hier haben wir jetzt nochmal aufgetragen für irgendeine Anlage die Abhängigkeit des Leistungsbeiwerts, also diesen CP-Wert, von der Schnelllaufzahl. Und in diesem Fall, also allgemein ist zu sehen, dass es hier eben ein Maximum gibt. Das heißt, es macht auch keinen Sinn, die Schnelllaufzahl beliebig zu erhöhen. Auch das hat irgendwo einen Maximalwert, in diesem Fall bei ca. 8. Dann haben wir hier noch verschiedene Bauformen von Windkraftanlagen. Nischenanwendung steht hier schon. Die haben alle drei vertikale Drehachsen halt. Der Savonius-Rotor ist ähnlich dem Ding, was wir vorhin mit den Halbkugeln uns betrachtet haben. Hat dementsprechend ähnlichen Wirkungsgrad, ähnliche Langsamläufer. Dann ist das hier der Darius-Rotor oder so. der hat schon deutlich größeren Wirkungsgrad, genauso wie der H-Rotor von 40%, was schon ziemlich viel ist. Allerdings, das sind eben auch Schnellläufer dann schon. Wir sehen es an der Schnelllaufzahl. Die funktionieren auch nach dem Auftriebsprinzip. Da sind eben die hier dieser Kreisrotor sozusagen und hier diese senkrechten Rotoren eben auch nach dem Auftriebsprinzip gebaut, während das hier wieder ein Widerstandsläufer ist. Heutige Bauform, meist horizontale Drehachse, hat einen höheren Wirkungsgrad und einen geringeren Materialeinsatz pro Kilowatt Leistung zur Grundlage. Deswegen sieht man auch kaum andere Dinger als dieser Standard mit drei Rotoren. Wie ist so ein Ding aufgebaut? Vorne hängen die Rotorblätter in der Rotornarbe. Über ein Getriebe wird dann hinten ein Generator angetrieben. Wichtig ist dann noch die Nachführeinrichtung, damit die Anlage möglichst immer im Wind steht. Das heißt, hier hinten wird der Wind gemessen. Und je nachdem, aus welcher Richtung der Wind kommt, wird eben der komplette Turbinenkopf eben gedreht, damit der senkrecht im Wind steht, um eben maximale Auslastung zu haben. Zusätzlich haben die meisten Anlagen auch noch ein Stellwerk für die Rotoren, eben um diesen Anstellwinkel einzustellen, weil je nachdem, wie eben der Wind genau kommt und der Anstellwinkel ist, ist eben die Leistungsaufnahme auch nochmal größer oder kleiner. Da die Windgeschwindigkeit nicht immer konstant ist, ist theoretisch ja auch die Frequenz, mit der Generator läuft, nicht immer konstant. Jetzt macht es aber wenig Sinn, dann die beliebig erzeugte Frequenz im Nachhinein nochmal in unsere standardisierte 50 Hertz Netzfrequenz umzuwandeln. Deswegen gibt es ja noch ein Getriebe davor. Das heißt, die Windkraftanlage stellt automatisch das Getriebe so ein, dass im Generator konstant die 50 Hertz erzeugt werden. Also je nach Windgeschwindigkeit übersetzt das Getriebe anders, sodass wir am Ende immer die 50 Hertz rauskriegen. So, Windanlagen, Getriebe, sind relativ groß und durchaus komplex. Was bestimmt die Zahl der Rotorblätter? Wie gesagt, typischerweise haben wir die drei Rotoren. Es gibt auch Anlagen mit vier Rotoren, mit zwei Rotoren und tatsächlich auch Anlagen mit einem Rotor. Ist erstmal nicht intuitiv, aber geht auch. Es zeigt sich aber, dass die mit drei Rotoren eben die idealste Bauform sind. Zum einen ist der Wirkungsgrad sehr hoch. Man sieht hier an dem, das ist die zugehörige Kurve, die hat den maximalen Rotationsbeiwert. Rotationsbeiwert. Hier außen ist der Batche-Wert von 0,6 aufgetragen. Der ist also knapp 0,6, der nähert sich hier. Der ist halt von der Schnelllaufzahl auch abhängig. Man sieht, dass diese dreirotorige Anlage den höchsten CP-Wert erreicht. Außerdem ist natürlich der Materialeinsatz relevant. Davon sind eben die Kosten abhängig. Die sind eben auch in dem Fall ideal, beziehungsweise das Zusammenspiel aus allen ideal. Die Lautstärke hängt auch von der Schnelllaufzahl ab und die gewisse Unwucht. Das sind alles Faktoren, warum sich die dreirotorige Anlage bewährt hat. Dementsprechend sind auch etwa 99% nach diesem Typ aufgebaut. In verschiedenen Leistungsklassen, je nach Ort der Aufstellung und so weiter, verschiedene Größen, aber das Prinzip ist halt immer dasselbe. So, damit schließen wir für heute. Gibt es noch Fragen?